Willkommen zurück zu unserem Podcast.
Twin of Scientist, der Podcast, wo sich immer das Intro ändert.
Weil Hannah das alte Intro immer cringe findet. Ach ja, und wir reden über Wikipedia-Artikel, um dann über Geschichte zu reden.
Mir sitzt heute mal wieder Hannah Metzger gegenüber.
Ja, hallo. Gott sei Dank immer noch. Oder überlegst du schon, mich auszutauschen?
Nein.
Nachdem wir meine Folgen immer 300 Mal aufnehmen müssen.
Das war doch nichts. Du hast uns heute einen sehr spannenden Artikel mitgenommen, beziehungsweise spannend vom Thema her, nicht vom Artikel her.
Das stimmt. Die erste Reaktion von dir war, ich weiß nicht, ob das so eine spannende Diskussion wird.
Trotzdem ist es ein spannendes Thema, über das ich persönlich nichts weiß. Der Artikel heißt Perschmannhof.
Genau. Und er gibt eigentlich nicht, also das wieder, er spiegelt nicht das wieder, was dort eigentlich passiert ist und worum es eigentlich geht. Deswegen ist auch, muss man ehrlich zugeben, sehr, sehr langweilig, der Artikel. Wir reden heute über das Massaker vom Perschmannhof. Das ist 1945 passiert, ja.
Darf ich kurz dazwischen noch einschieben, warum dieser Artikel oder wie bist du auf das Thema gekommen im Studium? Oder?
Ja, genau. Also es hat was mit dem Studium zu tun. Ich mache gerade ein Seminar bei Kerstin von Lingen, also einer Zeithistorikerin. Oder einer der bekanntesten Zeithistorikerinnen, ja. Gerade an der Universität Wien.
Im deutschsprachigen Raum.
Genau, auch im deutschsprachigen Raum, absolut. Und dort bin ich auf das Thema gestoßen und finde es sehr spannend. Und ich finde halt, vor allem wenn man sich eben anschaut, was man beispielsweise auf Wikipedia darüber findet, wird es nicht richtig dargestellt und es bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient.
Vor allem, es gibt die nur noch in Slowenisch sonst, ne? Also nicht in Englisch oder Französisch.
Richtig, also das wurde gerade von slowenischer Seite sehr, sehr gut aufgearbeitet. Gut unter Anführungszeichen, also es wurde einfach deutlich mehr aufgearbeitet und hat mehr Aufmerksamkeit bekommen als deutschsprachig. Genau, woran das gelegen haben wird, werden wir heute noch reden. Grundsätzlich, ich meine, wir befinden uns jetzt ja 75 Jahre nach den Nürnberger Prozessen. Und wir reden über dieses Massaker, das dort eben nicht aufgearbeitet wurde und auch wofür dort kein Schuldiger, sag ich mal, jetzt verurteilt wurde. Und bevor wir jetzt genauer darauf eingehen, was eigentlich passiert ist, möchte ich genau das klären, also wo, wann, was passiert ist, die W-Fragen. Also wir reden vom Perschmannhof. Was ist der Perschmannhof? Das war ein Bergbauernhof in Bad Eisenkappel, das ist in Kärnten, an der slowenischen Grenze heute. Genau. Es ist eine Marktgemeinde dort und liegt auf ungefähr 800 Meter Seehöhe, also erhöht, was natürlich auch dann wichtig war, weil auf diesem Hof haben sich eben auch Partisanen dann versteckt während dem Zweiten Weltkrieg, vor allem gegen Ende dann. Und das war natürlich, diese Seehöhe war natürlich ideal für sie, weil es immer besser ist, wenn man ein bisschen erhöht Position einnimmt. Was ist passiert oder wann ist es passiert, kommen wir dazu zuerst noch am 25. April 1945. Also wir befinden uns in einer Zeit gegen Ende des Krieges. Es wissen alle schon oder selbst der größte Nazi weiß schon, dass dieser Krieg wohl nicht mehr umgedreht werden können wird und nicht mehr gewonnen wird. Auschwitz war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon eingenommen, befreit, muss man sagen, von der Roten Armee. Und also es war wirklich dem Ende zugeneigt und das hat natürlich auch die Moral der Nazis nochmal deutlich verschlechtert. Die Brutalität hat zugenommen noch einmal, vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Und genau, also dieser Bergbauernhof Perschmann, Hof, lol, gehörte damals der Familie Sadovnik. Das ist eine Familie, die zur slowenischen Minderheit in Kärnten damals schon gehörte. Und ich weiß nicht, wie viel du über die slowenische oder die Kärntner Sloweninnen weißt.
Irgendwas? Basics durch Maria Vakonik.
Ah, okay, Shoutout. Die war auch schon bei uns zu Gast, genau. Vor einiger Zeit, schon lange her. Also die Kärntner Slowenen, das ist eigentlich noch so ein Erbe der Habsburger Monarchie. Und ja, es gab auf dem Gebiet dann auch gerade nach Ende des Ersten Weltkriegs eine Volksabstimmung, ob eben gewisse Teile, gerade Kärntens, aber auch, glaube ich, der Steiermark, zu Slowenien gehören sollten oder weiter bei Österreich bleiben sollte. Die ist sehr unterschiedlich ausgegangen, aber schließlich blieb der Teil dort bei Österreich. Und man merkt aber dadurch, dass die Gesellschaft dort sehr gespalten war und, kann man sagen, ist bis heute. Also es hat dann eigentlich dort schon eine Assimilations- und Germanisierungspolitik begonnen, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Bis dorthin, also bis zum sogenannten Anschluss 1938, gab es allerdings noch diese Minderheitenrechte, die man damals hatte, die wurden dann 1938 eben abgeschafft. Und damit haben dann auch eben einerseits Enteignungsversuche stattgefunden, Enteignungen stattgefunden und dann ab 1941, glaube ich, auch tatsächlich Deportationen gegen Slowenen und Sloweninnen in Kärnten. Und genauso viel dazu. Und eine dieser slowenischen Minderheiten oder eine Familie dieser slowenischen Minderheit lebt eben am Perschmannhof, schon über Generationen verteilt und betreibt dort eben einen Bauernhof. Das ist ein riesiges Areal, muss man sich vorstellen. Das ist nicht nur ein kleines Häuschen, sondern es ist einerseits das Wohnhaus, aber eben auch mehrere Scheunen, mehrere Ställe, Pferdestall, Schweinestall, Rinderstall und ich glaube dann noch ein eigenes Wirtschaftsgebäude dazu. Also es ist ein riesiger Hof mit Wald direkt dran. Also das darf man sich nicht zu klein vorstellen. Und genau, dort werden eben 1945 dann Partisanen, die sich dort verstecken, aber von dort auch aus kämpfen, einerseits medizinisch versorgt, aber beispielsweise auch mit Nahrung versorgt, genau.
Okay, du bist jetzt gerade schon eben als letztes auf die Partisanen eingegangen. Ich glaube, es wäre gut nochmal zu klären, was sind Partisanen überhaupt und welche Stellung haben sie auch im Zweiten Weltkrieg eingenommen?
Ja, gerne. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Also grundsätzlich sind Partisanen bewaffnete Kämpfer. Dabei sollte man tatsächlich auch gendern, weil es schon Berichte gibt über Partisaninnen auch, beziehungsweise vor allem auch Frauen, die den Partisaninnen sehr stark geholfen haben. Also vielleicht sollte ich das tatsächlich gendern. Und diese bewaffneten Kämpfer und Kämpferinnen gehören eben nicht zu der regulären Streitkraft, also zu keinem Militär, keinem richtigen, sondern sie rekrutieren sich eigentlich aus der Zivilbevölkerung größtenteils, beziehungsweise auch gerade im Zweiten Weltkrieg aus Deserteuren, also aus ehemaligen Wehrmachtssoldaten beispielsweise, die gerade gegen Ende gab es immer mehr dieser Deserteure, die dann nicht mehr kämpfen wollten für die Wehrmacht, die dann desertiert sind und eben für die Partisanen gekämpft haben. Und daraus rekrutieren sie sich eben. Und der Nationalsozialismus, während des Nationalsozialismus wurde relativ brutal gegen diese Partisanen vorgegangen. Einerseits natürlich logisch, weil man will natürlich keine kämpfenden Einheiten gegen die eigene Wehrmacht auf dem eigenen Gebiet, im eigenen Land. Und deswegen wurden da unter der Bezeichnung Bandenkämpfe oder Bandenbekämpfung sehr stark gegen die vorgegangen. Allerdings war das immer auch so ein bisschen eine Rechtfertigung, damit man relativ brutal gegen Zivilisten vorgehen kann. Weil, muss man natürlich dazu sagen, diese Grenze zwischen Partisan und Zivilist ist sehr, sehr schwer zu definieren und überschneidet sich. Das sehen wir beim Perschmannhof sehr, sehr gut. Also diese Bauernfamilie, die dort lebt, gerade die Mutter, also die Bäuerin quasi, die Anna, die war sehr, sehr, hat sehr viel Unterstützung den Partisanen zugesprochen und war da sehr aktiv. Also man könnte sie durchaus auch selbst als Partisanin bezeichnen. Offiziell war sie aber Zivilistin.
Waren Teile der Familie auch PartisanInnen? Wissen wir darüber was?
Ja, das ist eben, also die Anna, diese Bäuerin.
Außer der Anna, also.
Das ist halt schwer zu definieren. Okay. Also offiziell waren es alle Zivilistinnen und es war einfach eine Bauernfamilie, die dort ihr Vieh bewirtschaftet hat, das Land bewirtschaftet hat, aber nicht mit der Waffe in der Hand, sage ich jetzt mal, gekämpft haben. Anna war definitiv sehr, sehr zugesprochen den Partisanen, hat dem eben auch geholfen. Der Mann von Anna, der Bauer also, sein Name, den habe ich auch irgendwo stehen, der entfällt mir jetzt gerade, aber den reiche ich dann später nach. Der war tatsächlich lange auch Wehrmachtssoldat, ist dann aber 1945 in Heimaturlaub gekommen und aus dem Heimaturlaub nicht mehr zurückgekehrt. Also nicht mehr zurück an die Front gekehrt, sondern ist quasi auch desertiert, kann man sagen. Genau. Also es verschwimmt hier so ein bisschen die Grenze zwischen Partisan und Zivilist. Das ist dann später noch ein großes Problem.
Okay.
Genau. Mhm.
Wir erfahren in dem Rückblick der Geschichte, dass es hier also bei diesem Massaker um Mord ging, Erwachsene und Kinder.
Soll ich da noch genauer drauf eingehen?
Gerne, du gerne, bevor ich auf meine Frage dann, ja.
Das ist nämlich eigentlich auch die größte Lücke, die der Wikipedia-Artikel hinterlässt. Mhm. Nämlich, er sagt, es kommt zu einem Massaker und sterben viele Kinder, also viele Menschen. Stimmt auch, es sterben 11 Personen. Aber grundsätzlich, zu dem 25. April 1945, es verstecken sich jetzt oder befinden sich auf diesem Perschmannhof ca. 150 Partisanen. Das muss man sich vorstellen, dort hat es gewimmelt, ja, vor Partisanen. Mhm. Die waren überall, die haben sich in den Ställen positioniert, wirklich teilweise auch im Wald, aber eben auch im Wohnhaus, im bewirtschafteten Haus.
Gut, ist der Vorteil von so einem Riesenareal, ne?
Richtig, genau. Aber es kam dann eben wahrscheinlich durch einen Nachbarn, das weiß man aber nicht mehr genau, zu einer Anzeige bei der Polizei wegen Viehdiebstahl. Und bei dieser Anzeige wurde aber auch erwähnt, dass es wohl dort Partisanen geben könnte, dass diese Familie also den Partisanen hilft. Und so kamen jetzt ich glaube um circa 19 Uhr, genau um 19 Uhr, eine Polizeieinheit mit circa 70 Mann am Hof an. Und dort kam es dann zu einem Feuergefecht, also zwischen den Partisanen und der Polizei. Das war dann wenig später vorbei. Die Familie selbst hat sich zu diesem Zeitpunkt ins Haus geflüchtet. Ja, also die waren eben nicht an den Kämpfen beteiligt, sondern hat sich ins Haus geflüchtet, ins Wohnhaus. Und als die Polizei dann, das hat sich dann, das Feuergefecht ist dann ein bisschen abgeschwollen, sage ich jetzt mal, und dann erst um 21 Uhr wieder richtig losgegangen, erneut. Und die Partisanen flüchten dann aber in den Wald. Das war durchaus üblich zur damaligen Zeit, gerade weil man dachte eben, dass die Polizei oder grundsätzlich die Nationalsozialisten die Familie dann in Ruhe lassen. Dass wenn die Partisanen weg sind, dann ist quasi der Grund für die Eskalation weg und deswegen ist man davon ausgegangen, dass die Familie in Ruhe lassen. So war es in dem Fall dann aber nicht. Es kam dann auf diesem Hof zur Brandlegung und zur Plünderung durch die Polizeieinheit und die ist dann auch abgerückt. Aber um circa 22 Uhr sind wohl einige, und das ist jetzt ein Zitat von Leuten, die das berichtet haben, in Uniform gekleidete Männer, die dann zurückgekommen sind, die offensichtlich der Polizei angehört haben dürften. Und die haben dann alle 14 Hausbewohnerinnen und Hausbewohner vor die Hauswand aufstellen lassen und wollten oder haben begonnen, sie zu erschießen. Also eine richtige Exekution. Das ist nicht das richtige Wort,
doch,
oder?
Doch, Exekution.
Echt? Okay.
Ja. Angepasst also auch vom Art der Exekution an die Wehrmacht bzw. an die Polizei, ne?
Genau, ja, richtig. Und 6 werden direkt vor der Hauswand erschossen. 8 flüchten sich dann noch ins Haus und werden dort erschossen oder eben verbrennen, weil es ist ja immer noch dieser Brand, der dort passiert. Und es ist nicht genau überliefert, ob 3 oder 4 Kinder überleben, aber es überleben ein paar Kinder, also 3 oder 4.
Mhm.
Genau, die flüchten in den Wald und sind somit mehr oder weniger sicher unter großen Anführungszeichen. Zu diesen 11 Toten, das sind eben in erster Linie Zivilisten und Zivilistinnen. Und da ist eben jetzt auch die Frage relevant, inwiefern das nicht vielleicht auch Partisaninnen waren. Denn beispielsweise unter den Opfern waren eben auch die Bäuerin Anna selbst und der Deserteur, also ehemaliger Wehrmachtssoldat Luka Sadovnik, der eben auch unter den Opfern war. Aber was man eben ganz klar sagen kann und wo auch die Brutalität in dieser ganzen Sache liegt, ist, dass eben, ich glaube, insgesamt also sehr, sehr viele Kinder ums Leben gekommen sind. Ich kann sie kurz zählen. 7 waren es. Und es war Franziska, die war 13, Viktor war 4, Bogomir war 8 Monate alt, also der ist gerade erst geboren worden. Und Philipp war 4, Stanislav war 9 und Adelgunda war 3. Also, und da kann man definitiv ausschließen, dass es sich um irgendwelche Partisanen gehandelt hat. Das waren Kinder und somit ZivilistInnen und somit ist das ein Kriegsverbrechen, ja. Mhm. Genau.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist und vielleicht ein bisschen dumm klingt, aber warum wurde keine Verfolgung in den Wald hinein aufgenommen?
Ich nehme an, weil es so viele waren. Also es waren ja okay. 150 Partisanen und circa 70 Polizisten, ja.
Mhm.
Und man hat sich dann eher darauf fokussiert, dass man darauf schaut, dass die nicht mehr zurückkommen zu diesem Hof und wollte diesen Hof vernichten, teilweise als Racheakt, aber halt auch einfach, also ja, ziemlich sicher als Racheakt, ja, genau.
Okay.
Aber das hätte keinen Sinn gemacht, wenn 70 Polizisten,
ich dachte, 150
Partisanen in den Wald folgen.
Dass es vielleicht auch einfach ein unübersichtliches Gebiet ist, wo...
Richtig, das ist natürlich auch, man muss dazu sagen, also die Partisanen kannten vermutlich auch das Gebiet deutlich besser als die Polizisten und da ist das für die Polizisten dann natürlich auch gefährlich.
Okay, ausgehend von diesem unfassbar grausamen Akt sollte es in unserem heutigen Verständnis natürlich zu einer Nachkriegsjustiz kommen. Laut dem Wikipedia-Artikel ist das aber nicht passiert. Warum?
Das stimmt. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich gab es theoretisch schon am nächsten Tag direkt eine Anzeige, die erstattet wurde. Die wurde aber dann erst 1946 von einem der Nachbarn, also nicht derselbe, der die Polizei überhaupt das gerufen hat, aber ein anderer Nachbar.
Also ein Augenzeuge auch.
Ja, genau. Augenzeuge ist ein bisschen schwer zu sagen. Man muss dazu sagen, also diese Bauernhäuser waren natürlich sehr weit auseinander.
Das stimmt natürlich, ja.
Trotzdem, wenn so viele Menschen, vor allem die Partisanen, waren ja dann nicht aus der Luft, sondern man kann sich vorstellen, dass wenn vielleicht der Nachbar auch mit denen sympathisiert hat, dass der vielleicht auch Kontakt hatte.
Und das Feuer vielleicht gesehen, also den
das
Rauch
Feuer
oder so.
Das Feuer natürlich stimmt, ja. Darüber habe ich gleich nachgedacht.
Die Schüsse also, gehört.
Ja, genau. Genau, also wahrscheinlich ein Nachbar, beziehungsweise das ist gesichert, dass das ein Nachbar war, der Anzeige erstattet. Und die wird aber erst ein Jahr später die Ermittlung tatsächlich aufgenommen. Man kann sich vorstellen, Ende des Krieges, alles ist irgendwie Chaos und es gehen natürlich viele, viele Verbrechen unter.
Hm.
Das wird auch vermutlich immer so bleiben. Also ja. Es gibt gewisse Verbrechen, die de facto nicht mehr aufgearbeitet werden können. Aber es beginnt im April 1946 eben jetzt eine Ermittlung des Landesgerichts Klagenfurt. Und die dauert bis in die 1960er Jahre. Dabei werden 49 Personen insgesamt, gegen die ermittelt wird. Also jede Menge, alle nur spezifisch auf diesen einen Tag, auf dieses eine Massaker. Aber es geht eben nicht über Voruntersuchungen hinaus. Und das große Problem ist eben die Zuständigkeit.
Hm.
Es ist jetzt Kärnten in britischer
Besatzung,
danke sehr. Kärnten ist britische Besatzungszone. Und es ist ein bisschen es ist ungeklärt, ob jetzt die Briten, also beide haben ermittelt, sowohl die Briten als auch das Landesgericht selbst, also Klagenfurt selbst. Aber es ist es laufen parallele Ermittlungen,
ja,
die sich aber nicht überschneiden und es gibt auch keinen Austausch. Und es wird auch eben nicht geklärt, wer tatsächlich jetzt zuständig ist dafür, dass da jemand schuldig gesprochen wird. Ja, das bleibt so ein bisschen in Watte. Und aus dem Grund verlaufen die dann im Sand, diese Ermittlungen. Es ist aber... es gibt durchaus Befragungen, die stattfinden, vor allem auch die Polizisten. Es gibt den Befehlshaber, der befragt wird, Josef Reischl, der auch lange dafür verantwortlich gemacht wird, der auch, ich glaube, 1948 in U-Haft kommt dann, allerdings freigelassen wird, weil eben, wie gesagt, das Verfahren im Sand verläuft und er auch und auch viele seiner Kollegen, seiner ehemaligen, so ein bisschen einen Sündigen finden oder einen Sündigen ausgeben. Das war dürfte ein 17-jähriger Ungar gewesen sein. Ich glaube, Sándor Márton, der wurde da ein bisschen als Sündiger ausgegeben, der sich halt, also das sagen viele von den Polizisten, quasi freiwillig gemeldet haben dürfte, dass er die Zivilisten und Kinder erschießt. Man hat den nie gefunden und man geht davon aus, dass das einfach quasi so eine... ein einfaches Opfer war, ja, sage ich jetzt mal,
vor allem, weil
man gerade bei diesen Zeugenaussagen natürlich die persönlichen Interessen der Individuen, gerade der Polizisten, berücksichtigen muss. Und deswegen sind diese Zeugenaussagen als nicht sehr wahr zu beurteilen.
Wissen wir, nur gezogen jetzt aus meinem nicht sonderlich ausgebreiteten Zeitgeschichtewissen, aber wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch einfach viele hohe Nazis, die in Position geblieben sind. Wissen wir was über die Führung vom Landesgericht?
Boah, das weiß ich nicht. Nein, das tut mir leid.
Ich dachte nur vielleicht, falls da eben auch sicher Hände drin waren, die gesagt haben,
Die Ermittlungen, die gelaufen sind, die waren durchaus beherzigt, sage ich jetzt mal.
Okay. Mhm.
Es war nur so, dass es de facto niemand, also auch die Kinder wurden beispielsweise
befragt,
die überlebt haben. Aber natürlich erstens 2 Jahre später. Was natürlich bei traumatisierten Kindern...
Und generell Kinder, ne? Wahrnehmung von Kinderstimmen.
Und grundsätzlich einfach Erinnerung zwei Jahre später an ein solches Ereignis.
Ja.
Sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man eben in so einem Alter ist, wo sich einfach alles verändert. Und vor allem eben die Wahrnehmung. Und außerdem wurden viele der Zeugenaussagen auch auf Slowenisch geführt.
Okay.
Und es gibt teilweise im Deutsch, in der deutschen Sprache nur Übersetzungen. Und zwar auch nur auf die Ermittlungsprotokolle. Die Ermittlungsprotokolle sind teilweise sehr, quasi kein direktes Zitat oder keine direkte Übersetzung, sondern nur so
zusammengestückelt
und es sind auch öfter Namen falsch geschrieben in der Übersetzung dann. Also es war alles ein bisschen, man merkt, dass das einfach das Chaos der Zeit war. Ob im Landesgericht Klagenfurt da tatsächlich irgendwie...
wissen wir nicht.
Darüber gibt es keine genaueren Informationen, ja.
Wie war das mit anderen Massakern zu dieser Zeit und Nachkriegsjustiz? Gab es da Vorzeigebilder oder?
Wie meinst du das? Ich weiß nicht genau, wie du das meinst mit anderen.
Also gab es andere Massaker, die genau untersucht wurden, die, also einfach nur, ob wir einen Vergleich darstellen können zu anderen Massakern, die dann in der Nachkriegszeit besser aufgerollt wurden?
Das weiß ich leider nicht genau.
Okay.
Das ist mir gar nicht so, ich glaube nicht. Mir fällt es on the top of my head keines ein. Ich weiß nicht, dir fällt wahrscheinlich auch keins ein, oder?
Ich habe nur im Kopf aus, ich glaube, Lettland oder Litauen.
Ach so, okay.
Gab es auch eben mit PartisanInnen zusammen auch ein Massaker.
Ja.
Gibt es auch einen Film drüber, eine Dokumentation. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein, deswegen.
Ja, gerade auch das Vorgehen gegen Partisanen ist eigentlich was in der früheren Zeit der Zeitgeschichte in wissenschaftlichen Ausarbeitung erst gemacht wird.
Mhm.
Also es ist lange so ein bisschen...
Also auch noch ein neues Forschungsthema für Leute, die interessiert sind.
Genau, also man beschäftigt sich jetzt erst kurz damit.
Wie schaut das mit den Berichten aus? Also du hast mir von ZeugInnen erzählt. Gibt es Überschneidungen von Berichten? Gibt es irgendwie noch große Fragezeichen, wo du sagst, oh, das geht für dich nicht aus? Wie schaut es mit, also eben PolizistInnen, also vielleicht nochmal kurz zur Quellenlage dazu was?
Gerne, also die meisten, also die größte, wichtigste Zeugenaussage haben wir eigentlich von der Tochter, Anna Maria heißt sie.
Und wie alt war die?
Das ist eine gute Frage, aber auch noch sehr jung, ich glaube so. Also
du hast es da oben vielleicht.
Nein, ich glaube unter 10,
okay.
also nicht alt. Die wurden dann auch eben erst 2 Jahre danach befragt,
ja.
Das war eine davon, die eben erst 2 Jahre danach befragt wurde und dementsprechend fragwürdig eben, wie man die Aussagen werten kann. Aber man geht davon aus, dass ihre Berichterstattungen tatsächlich die wahrscheinlichste ist. Genau, weil die anderen 2 Kinder, die eben auch definitiv überlebt haben, waren noch jünger und dementsprechend schwerer in Kontext zu setzen. Die Polizisten, die befragt wurden, haben absolut unterschiedliche Aussagen gemacht, sich gegenseitig widersprochen. Also da kann man wirklich nicht viel draus
rauslesen.
Es ist aber grundsätzlich auch eben, ich habe schon gesagt, dass eben die Zeugenaussagen auf Slowenisch stattgefunden haben, gerade von den Kindern. Dementsprechend ist das natürlich auch ein großes Problem. Und es gibt eigentlich, also im Detail gibt es viele verschiedene Varianten, was jetzt genau passiert sein könnte. Aber das, was ich jetzt hier erzählt habe, also den Ablauf, der ist tatsächlich, den kann man nachweisen.
Okay.
Also man muss auch dazu sagen, zum Beispiel der Tatort selbst wurde erst 3 Jahre danach besucht. Also 3 Jahre danach erst, genau.
Crazy.
Also da gibt es einfach noch sehr, sehr viele offene Lücken, die vermutlich auch nie geklärt werden, weil natürlich erstens Erinnerungen nicht besser werden.
Und die Leute auch aussterben.
Die Leute aussterben, richtig. Und Beweise verschwinden, genau.
Der Perschmannhof ist heute ein Museum.
Das stimmt.
Und da gibt es auch ein Denkmal dazu oder eine Gedenkstätte und dann gibt es da, glaube ich, nochmal extra ein Denkmal dazu, ne? Partisanendenkmal. Ja, also
es gibt ein Denkmal, das ist oder wurde ursprünglich gebaut beim Friedhof St. Ruprecht in Völkermarkt. Also es ist auch ungefähr, also das Gebiet dort, wo dieser Perschmannhof eben auch ist. Und es wurde aber eigentlich gesprengt. Also es wurde 1953 kam zu einer Sprengung dieses Denkmals durch Unbekannte. Und das wurde dann in den 80er Jahren, 1983 neu aufgebaut. Und genau, ist seit 2020 auch ist Denkmal geschützt.
Okay.
Aber dann merkt man auch, das ist auch das, was ich am Anfang meinte, dass das eigentlich noch diese Konflikt zwischen Slowenen und grundsätzlich diese slowenische Minderheit in Kärnten, dass das noch ein Konflikt ist, der sehr, sehr aktuell ist.
Ja.
Also auch heute noch, theoretisch ist es ja so, dass zum Beispiel auf Ortsschildern beide Sprachen stehen müssen und so, dann werden aber die immer wieder mal beschmiert oder gestohlen. Mhm. Also man merkt, dass das auch noch heute ein Konflikt ist, der stattfindet. Und in diesem Konflikt dürfte wohl auch diese Sprengung stattgefunden haben. Ja.
Okay. Spannendes Museum können wir mal zusammen besuchen eigentlich, finde ich.
Absolut, gerne. Man muss vielleicht, was viele nicht wissen, das Museum ist dort beim Bauernhof selbst, der Perschmannhof selbst. Und ich glaube, das wurde dann 2012 auch umgestaltet. Und es lebt dort auf dem Bauernhof auch noch die Tochter, die Anna Maria.
Ach,
spannend. Die lebt dort noch. Also das gehört ihr.
Macht die Führungen oder weiß man noch was?
Ich glaube nicht, Führungen macht sie, glaube ich, nicht. Aber sie ist auf jeden Fall so dort, dass man sie wahrnehmen kann, wenn man dort hingeht. Und das ist eben auch, es gibt eine Graphic Novel über das, was dort passiert ist, das Massaker. Das kann ich gleich nachrechnen. Genau, das wurde von Evelyn Steinthaler geschrieben und illustriert von Verena Leusel.
Steht auch im Artikel drin.
Genau, ist auch im Artikel vermerkt. Und das geht eben beginnt mit der Perspektive von der Anna Maria, die heute noch dort lebt, wie sie sich quasi fühlt wie, sag ich mal, in einem Zoo, wo sie quasi die Leute besuchen kommen. Und führt dann so eben durch diese Tage des Massakers, auch die Jahre davor. Ist historisch jetzt nicht ganz 100% korrekt, Aber das erwartet man von einer Graphic Novel nicht. Aber sehr, sehr spannend, also ist gut gezeichnet, kann man durchaus
anschauen,
genau.
Werden wir auch nochmal verlinken.
Absolut, ja, genau. Ja.
Hast du zum Schluss noch andere Literaturempfehlungen?
Natürlich. Ich habe einerseits von Wilhelm Baum, Perschmannhof 1945, Protokolle eines NS-Verbrechers, eines NS-Verbrechens. Und dann noch ein anderes, ja, ich sag mal, ein Buch, was meiner Meinung nach ganz gut dazu passt, weil viele dieser Polizisten, die dann auch verhört wurden, quasi eigentlich als ganz normale Männer beschrieben werden. Die quasi oft Karrieristen waren, also einfach nur der Karriere willen.
Ja.
Dort waren in der Polizei und dort gerade dieser, der Josef Reischl, also der Befehlshaber, wird so beschrieben. Deswegen würde ich dazu noch das Buch empfehlen, Ganz normale Männer von Christopher Browning, einfach weil es sehr, sehr gut ist und auch momentan also eine aktuelle Publikation, einigermaßen aktuell. Genau, das würde ich auch noch empfehlen.
Okay, dann bedanke ich mich dafür. Ich revidiere, es war tatsächlich sehr spannend.
Es ist eindeutig spannender als der Wikipedia-Artikel, ja.
Emotional auch sehr. Also ich merke auch wieder, dass es gut ist, dass ich nicht in der Zeitgeschichte behaftet bin.
Okay.
Du
forschst lieber zu Kindesmissbrauch in der
frühen Neuzeit. Ja, aber halt 400 Jahre später.
Viel angenehmer.
Da ist ein großer zeitlicher Abstand und das macht's aus.
Stimmt, ja.
Aber ja, also jedenfalls sehr spannend und wir werden uns das Museum sicher mal anschauen.
Absolut, dann können wir vielleicht euch, die Zuhörer und Zuhörerinnen, mitnehmen auf Instagram.
Genau. Gut, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Yes.